Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Zu Gast ist heute Isabel Schnabel, Professorin für Finanzmarktökonomie an der Uni in Bonn und seit rund 2 Jahren Mitglied im Direktorium der EZB, der Europäischen Zentralbank, die über die Geldstabilität in Europa wachen soll. Ganz kurz gesagt kann man vielleicht sagen, zurzeit ist sie von Beruf vor allem Inflationsbekämpferin. Da hat sie viel zu tun. Willkommen, Frau Professor Schnabel.
Schönen guten Morgen, Frau Timm.
Haben Sie heute schon in Ihren Instagram-Account geguckt?
Ja, ich habe schon einmal bei Instagram nachgeschaut, aber ich habe auch schon ein bisschen bei Twitter nachgesehen, was heute so passiert.
Sie sind also reingekommen. Bei Instagram ist es ja heute nicht allen gelungen. Aber warum machen Sie das überhaupt? Uns hat das gewundert. Eine Direktorin der EZB, die twittert und die Kacheln postet. Warum machen Sie das?
Ja, Sie müssen sehen, dass für die Zentralbankpolitik ist Kommunikation etwas ganz, ganz Wichtiges. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass wir immer nur mit den Experten kommunizieren. In einer Sprache, die ein normaler Mensch vielleicht gar nicht versteht. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was muss ich eigentlich tun, um vielleicht auch meine Töchter zu erreichen oder Freunde meiner Töchter. Und dann bin ich eben zu dem Schluss gekommen, dass ich viel mehr in die sozialen Medien gehen muss. Und das habe ich dann auch getan.
Bei 10,7% liegt die Inflation zurzeit in der Eurozone. Das bedeutet, dass wer für 100 Euro einkauft, für sein Geld nur noch so viel kriegt, wie er für vor 1-2 Jahren für knapp 90 Euro bekommen hätte. Das Geld ist einfach weniger wert. Jetzt müht sich die EZB, die Europäische Zentralbank, gegenzusteuern. An Ukraine, Krieg und Gaskrise kann sie auch nichts ändern, aber sie hat letzte Woche einen zweiten großen Schritt, den Leitzins, erhöht. Der liegt jetzt bei 2%. Zu Gast ist Professor Isabel Schnabel. Die hat das im Direktorium mitbeschlossen. Dieser Schritt, was kann der nützen?
Ja, ich würde eigentlich gerne kurz erklären, wie es überhaupt zu dieser Situation gekommen ist. Könnte ich das vielleicht zunächst tun?
Wenn Sie das machen.
Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, erstmal zu verstehen, wie es zu dieser unerträglich hohen Inflation gekommen ist. Das hat natürlich zu tun mit 2 wesentlichen Einflussfaktoren. Zum einen mit der Pandemie und zum anderen mit dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Inflation auch schon vor dem Krieg deutlich angestiegen ist. Und das hatte eben damit zu tun, dass nach der Pandemie, nach den Lockdowns, wurde die Wirtschaft wieder eröffnet. Und da hatte sich eine große Nachfrage aufgestaut. Die Menschen konnten ja eine ganze Zeit lang konnten sie nicht konsumieren. Und dann wollten aber alle wieder konsumieren. Und dann sind die Unternehmen eigentlich mit der Produktion gar nicht so schnell hinterhergekommen. Es ist zu diesen ganzen Lieferkettenstörungen gekommen. Und das hat eigentlich diesen ersten Inflationsschub gegeben. Und dann kam aber dann in diesem Jahr eben der Krieg in der Ukraine noch hinzu und der hat die ganze Lage dann noch einmal verschärft.
Große Welle, großes Schlamassel, jetzt die 2%. Sie wollen eine robuste Kontrolle, so hat man sie zitiert, eine robuste Kontrolle. Was soll das sein? Was kann das jetzt sein?
Ja, es geht jetzt darum, diese Inflationsdynamik wieder in den Griff zu bekommen. Und dafür haben wir ein ganz wesentliches Instrument und das ist der Zins, den Sie ja bereits erwähnt hatten. Und was macht der Zins? Wenn die Zinsen sich erhöhen, dann ist es eben so, dass Kredite teurer werden und zwar sowohl für Haushalte als auch für Unternehmen. Wenn die Kredite teurer werden, dann wird weniger nachgefragt und das hat dann eine dämpfende Wirkung auf die Nachfrage und damit dann auch auf die Inflation. Und was man mit robuster Kontrolle meint, das ist natürlich ein Begriff aus der Fachwelt, ist, dass man letztlich immer davon ausgeht, dass die Inflation vielleicht länger hoch bleiben könnte, als man vorher gedacht hat. Und deshalb ist es dann besonders wichtig, mit Entschlossenheit zu reagieren und eben lieber die Zinsen etwas zu kräftig zu erhöhen, als zu zögerlich zu sein.
Da hake ich mal ein, länger dauert, als es vorher gedacht hat. Jetzt sind wir in dem Schlamassel ja drin. Jeder, der einkauft, merkt das. Butter, Brot, Obst, Gemüse, von Gas und Strom gar nicht zu reden. Und es ist ja auch so, dass viele sich verschätzt haben. Auch Sie haben sich verschätzt. Es gibt von Ihnen einen Aufsatz von vor rund einem Jahr. Ach, da stand die Inflation bei 4-5%, genau weiß ich nicht. Aber sie war schon da und sie dachten, das dauert nicht so lange. Haben sich geirrt? Ist ja schon mal respektabel, dass das jemand zugibt. Wie sehr verunsichert das, wenn man sich da so irrt?
Ja, die jetzige Situation ist eine außerordentlich schwierige. Wir haben eben diese zwei massiven wirtschaftlichen Schocks gehabt. Erst eine Pandemie, wie wir sie eigentlich nicht kannten, dann einen Krieg in Europa. Das hat eine sehr hohe Unsicherheit erzeugt und wir mussten immer in sehr kurzer Zeit versuchen zu verstehen, was in der Wirtschaft vor sich geht. Und ich hatte ja gerade beschrieben, wie es eben auch zu diesen Lieferkettenstörungen und so weiter gekommen ist. Sie können sich bestimmt daran erinnern, wie damals dieses Schiff festhing im Suezkanal. Das ist eine Lieferkettenstörung, weil dann kamen nämlich die Schiffe da nicht mehr durch. Und dann geht man natürlich davon aus, dass das vielleicht kurzfristig die Produktion dämpft, aber dass irgendwann muss das Schiff sich ja auch dann wieder lösen.
Logisch.
Und dann sollte sich die Situation normalisieren.
Das Schiff können Sie nicht flott machen, das weiß jeder. Es gibt aber natürlich auch schon länger Kritik an der EZB, an der Europäischen Zentralbank, die lange eine Nullzinspolitik betrieb, auch schon in Inflationszeiten, dann eine Negativzinspolitik. Nicht nur deutsche Sparer hat das sehr vergrätzt. Jetzt eine Leitzinserhöhung auf 2%, sehr fix, in sehr schnellen Schritten. Und wahrscheinlich kommt das noch was nach. Der Eindruck ist ja schon, wer vorher getrödelt hat, muss jetzt rennen.
Ja, ich glaube, das ist keine ganz faire Darstellung dessen, was passiert ist. Also Sie dürfen ja nicht vergessen, wir kamen aus einer der schwersten Wirtschaftskrisen jemals im Zuge der Pandemie. Und es ist weithin anerkannt, dass die Geldpolitik damals gemeinsam mit der Fiskalpolitik, mit den Regierungen sehr entschlossen und richtig auf diesen massiven Schock reagiert hat. Und dann ist es aber so gewesen, dass wir quasi aus einer Phase sehr, sehr niedriger Inflation, zu niedriger Inflation, plötzlich gekommen sind in eine Phase viel zu hoher Inflation. Mhm. Und das war für die Geldpolitik eine ganz große Herausforderung. Und wir haben ja im vergangenen Dezember dann angefangen, die geldpolitische Wende einzuleiten. Und Sie dürfen nicht vergessen, das war ein Zeitpunkt, da startete gerade die Omikron-Welle. Die Unsicherheit war nach wie vor, war sehr, sehr groß. Man wusste noch nicht, wie schwer diese neue Welle sein würde und was das für ökonomische Folgen haben würde. Wir haben dann aber nach und nach haben wir die geldpolitische Wende eingeleitet. Und wie Sie dann gesagt haben, haben wir inzwischen sogar schon zum dritten Mal die Zinsen erhöht, und zwar sehr kräftig.
Sie haben aber auch gesagt, Frau Schnabel, und das fand ich sehr ehrlich, Respekt schon dafür, unsere Modelle taugen nicht so gut für die derzeitige Situation, wie wir erhofft hatten. Nun sitzen die natürlich mit schlauen Leuten an Rechnern und versuchen, verschiedene Szenarien aufzumalen. Und offensichtlich haben die Modelle für die Situation, die wir jetzt haben, nicht so richtig gut getaugt. Ich habe mich gefragt, das heißt ja immer, Wirtschaft hat auch viel mit Psychologie zu tun. Ob eventuell auch diese Vorhersagen, die die Europäische Zentralbank gestellt hat, etwas mit Psychologie zu tun haben, insofern, als die immer brav bei knapp 2% landeten. Das wurde erwartet. Und das wollte man haben. Man neigt ja dazu, das zu kriegen, was man will.
Ja, vielleicht ganz kurz zu den Modellen. Die Modelle unterstellen natürlich gewisse Regelmäßigkeiten. Wenn wir aber in einer Zeit der Umbrüche leben, wo sich sehr viel ändert, wo sich die gesamte geopolitische Situation ändert, Funktionieren des Welthandels, dann ist es so, dass die Modelle tatsächlich ihre Grenzen haben, weil sie mit diesen Strukturveränderungen nicht gut umgehen können. Der Punkt mit der Psychologie ist sehr wichtig. Also für uns spielen Inflationserwartungen ja eine ganz zentrale Rolle. Was wir ja im Moment tun, ist, wir handeln sehr entschlossen, um den Menschen klar zu machen, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir alles tun werden, dass die Inflation auf 2% zurückkommt, wie wir immer sagen, auf mittlere Sicht. Das heißt, sagen wir mal auf 2-3 Jahre, damit sich diese Erwartung der hohen Inflation eben nicht in den Köpfen festsetzt und dass nicht so eine Art von Inflationspsychologie entsteht. Und wir wissen eben, die Inflationserwartungen werden stark beeinflusst durch das, was die Leute erleben. Das heißt, je länger die Inflation hoch bleibt, desto eher ist es so, dass sich das dann auch in den Erwartungen der Menschen festsetzt.
Die Modelle können wir jetzt nicht auseinanderfriemeln und die besonderen Umstände, erstens erlebt sie jeder und ich glaube, die werden auch verstanden. Trotzdem, Psychologie, es ist doch auffällig, dass seit Jahren bei den Vorhersagen der Europäischen Zentralbank immer so der gewünschte Wert von knapp 2% rauskommt. Den wollte man haben und den kriegte man. Kriegt man da nicht langsam Zweifel an seinen Modellen?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir überprüfen unsere Modelle ja regelmäßig. Es ist ja nicht so, dass wir davon überzeugt sind, dass jede Annahme in diesem Modell perfekt ist, sondern wir versuchen ja laufend die Modelle zu verbessern. Aber man muss eben auch die Grenzen der Modelle kennen. Und dafür sind wir ja in der Europäischen Zentralbank, im Zentralbankrat eben auch Experten, die diese Modelle als ganz wichtigen Input verwenden. Aber eben dann uns auch angucken, was die Daten uns erzählen und auf Basis all dieser Informationen dann eine informierte Entscheidung fällen.
Jetzt sind wir weit drüber, aber warum sind 2% Inflation eigentlich gut?
Ja, das ist eine längere Diskussion. Wir haben gerade im vergangenen Jahr haben wir unsere neue geldpolitische Strategie veröffentlicht und uns wieder auf diese 2% festgelegt. Und die Leute fragen dann, warum eigentlich nicht 0%?
Oder 1,5 oder so. Das ist so ein Mantra. Warum sind 2% gut?
Ja, also ob es jetzt 2% sind, 1,5 oder 2,5, da könnte man lange drüber streiten. 2% ist der international übliche Wert. Vielleicht ein Argument, warum es nicht 0% sind, weil das ist eigentlich, glaube ich, eine wichtige Frage. Der Grund ist der, dass was man auf jeden Fall vermeiden möchte, ist eine Deflation, fallende Preise. Weil wenn es fallende Preise gibt und die Menschen glauben, dass morgen die Güter billiger sind als heute, dann würde das dazu führen, dass sie ihre Konsumausgaben verschieben.
Dann wartet man, bis die Stereoanlage und die Heizung noch billiger werden und in der Hoffnung, dass es passiert und alles
stoppt. Genau,
und
dann kauft keiner mehr etwas, dann kommt es zu einem Wirtschaftsabschwung, den möchte man vermeiden. Deshalb möchte man diesen kleinen Sicherheitsabstand haben von der Null. Lassen mich noch einen Punkt sagen, dass wir natürlich auch die Inflation im Euroraum als Ganzes betrachten. Wenn wir einen Zielwert hätten von Null für den Euroraum als Ganzes, dann wären mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einige Länder tatsächlich schon in der Deflation.
Isabel Schnabel war hoch angesehene Ökonomin und Professorin, zudem Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation in Deutschland. Also kurz, sie gehörte zu den sogenannten Wirtschaftsweisen. Und da ereilte sie ein denkwürdiger Anruf. Tenor, wollen Sie nicht zur Europäischen Zentralbank ins Direktorium? Frau Schnabel, wer ruft da eigentlich an?
Ja, da wird man aus einem der Ministerien typischerweise angerufen.
Es gibt leichtere Zeiten, um ein solches Amt zuzusagen. Das muss ja schon in die Pandemiezeit gefallen sein, als man Sie fragte oder kurz davor. Haben Sie sofort zugesagt?
Also ehrlich gesagt war es davor. Also das war eine sehr ruhige Zeit. Also gefragt wurde ich im Herbst 2019. Angefangen habe ich im Januar 2020, also direkt vor der Pandemie. Und damals sah die Welt noch relativ ruhig aus.
Heute würden Sie 3 Nächte drüber schlafen.
Nein, man schläft in jedem Fall ein paar Nächte über eine so wichtige Entscheidung. Man muss das natürlich auch mit der Familie besprechen, mit dem Partner. Denn das sind ja weitreichende Entscheidungen, die viele Auswirkungen haben. Und das ist keine Entscheidung, die einem leicht fällt.
Also Sie sind damit eine von denjenigen, die am Rad drehen. Kann man, glaube ich, sagen. Wie geht das eigentlich zu in so einer EZB-Sitzung? Wird das mal laut, so nach dem Motto, so viele Menschen, so viele Meinungen?
Das ist ein ausgesprochen diszipliniertes Gremium. Und Sie wären wahrscheinlich erstaunt, wie technisch es da manchmal zugeht. Da geht es also tatsächlich sehr viel um volkswirtschaftliche Modelle, um Annahmen von volkswirtschaftlichen Modellen, was man daran ändern muss und so weiter. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ich kann mich eigentlich kaum erinnern, dass es jemals laut geworden wäre. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir sind, weiß Gott, nicht immer einer Meinung. Aber es ist eine sehr konstruktive Diskussion. Und ich sage immer, wenn Sie irgendein Argument haben zur Geldpolitik, also ein sinnvolles Argument, dann können Sie sich sicher sein, dass irgendjemand in diesem Gremium dieses Argument schon mal gebracht hat.
Uns war vor diesem Gespräch mit Ihnen schon klar, dass Sie Ihre Worte sehr wägen würden, Frau Schnabel. Denn wenn Isabel Schnabel, ich sag mal, ein Krümelchen zu viel raushaut, dann kann das Märkte zum Beben bringen. Das ist wirklich so. Müssen Sie sich heute noch mehr zusammennehmen als Wirtschaftsweise?
Ich muss mich viel mehr zusammennehmen, denn bevor ich in die EZB gekommen bin, habe ich ja im Wesentlichen für mich gesprochen. Natürlich auch ein bisschen vielleicht für den Sachverständigenrat oder mal ein bisschen für die Universität. Aber ich war doch im Wesentlichen Professorin und habe für mich gesprochen. Wenn ich jetzt etwas sage, spreche ich eben immer auch oder in erster Linie für die Institution.
Das fällt Ihnen das schwer, dass man sich zusammennehmen muss? Ich meine, als Professorin kann man ja auch seine Meinung raushauen. Soll man ja auch.
Ja, das ist etwas, was man lernen muss. Und es erfordert ein bisschen Disziplin. Und natürlich fällt einem das nicht immer leicht. Und manchmal würde man vielleicht auch gerne mehr sagen, als man kann. Aber das ist eben Teil der Jobbeschreibung, sage ich mal.
Ein Beispiel. Die EZB hat lange offensiv Staatsanleihen gekauft. Für Billionen. Und damit in den Markt ja auch eingegriffen. Daran gab es viel Kritik, Tenor, wenn die EZB, die Europäische Zentralbank, so viele Anleihen aufkauft, dann wird sie eigentlich selbst zu einer Art Bad Bank, wo der ganze Mist ausgelagert wird. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Ja, kommt also, ja auch von Volkswirtschaftlern, also das ist ja keine...
Also man muss jetzt sagen, dass es diese Art von Kritik ja besonders stark aus Deutschland gibt. Und deshalb war es mir auch von Anfang an ein besonders wichtiges Anliegen, gerade in Deutschland, wo die EZB-Kritik immer besonders ausgeprägt war, zu erklären, was wir tun und warum viele dieser Kritikpunkte nicht richtig sind. Also ich bin natürlich vollkommen offen gegenüber sachlicher Kritik. Aber leider ist es oft eben auch so, dass wir für Dinge kritisiert werden, die so einfach nicht korrekt sind.
Aber Logik ist Logik, ob Deutschland oder nicht. Wenn man jede Menge Mist kauft, hat man dann irgendwann die Staatsanleihen irgendwo hinten im Lager und muss sehen, wie man damit klarkommt.
Also es ist eine bemerkenswerte Beschreibung, dass man Staatsanleihen als Mist bezeichnet. Also Staatsanleihen sind eines der sichersten Wertpapiere in der Ökonomie. Und insofern, und wir haben auch sehr starke Vorschriften, was wir kaufen dürfen und was nicht. Und dazu gehören zum Beispiel Rating-Kriterien. Das heißt, wir haben gewisse Qualitätskriterien. Und wir dürfen eben nicht einfach alles kaufen, sondern wir haben da ganz strenge Vorschriften und an die halten wir uns natürlich auch. Mhm.
Woher hat eigentlich die EZB, Frau Schnabel, ihr Geld? Und wie viel hat sie? Sie verleiht das Geld ja an die Banken. Jetzt zu dem höheren Zins. Aber woher hat die EZB ihr Geld?
Also die EZB ist ja eine Institution, die selbst Geld schöpfen kann. Das heißt, also ich erkläre das mal ganz einfach. Also nehmen wir an, die EZB kauft eine Staatsanleihe. Ja? Mhm. Dann ist es so, dass das Geld, mit dem diese Staatsanleihe gekauft wird, das wird dann auf dem Konto einer Bank bei der EZB gutgeschrieben und damit ist Geld entstanden, sogenanntes Zentralbankgeld.
Schöpfen, tolles Wort. Das heißt, Sie haben den Eimer, mit dem Sie in den Brunnen kommen und holen ihn mit Wasser wieder rauf. Letztlich, bildlich gesprochen.
Ja, also wir brauchen dafür keinen Eimer, aber, wir können das Geld selbst schöpfen.
Also Sie können sagen, wie viel Sie brauchen damit auch.
Und die Restriktion, die wir haben bei der Geldschöpfung, ist eben unser Mandat, unser Auftrag, das Ziel der Preisstabilität. Weil wenn wir sozusagen zu viel Geld schöpfen, dann kommt es eben eher zur Inflation. Und deshalb werden wir begrenzt durch unser Mandat. Aber im Grundsatz können wir beliebig viel Geld schöpfen.
Aber es ist schon praktisch, wenn man sein Geld schöpfen kann. Toller Ausdruck, Geld schöpfen. Als Isabel Schnabel Mitglied im Direktorium der EZB wurde, da hat sie sich vorgenommen, die Arbeit dort besser zu kommunizieren, zu erklären. Deshalb auch zum Beispiel der Instagram-Account und vielleicht deshalb ja auch die Zusage. Hier sind Sie so ein bisschen auf einer Art Blauhelm-Einsatz in Sachen Transparenz im Moment dieser Tage?
Auch ich weiß nicht, ob ich es jetzt Blauhelm-Einsatz nennen würde, aber mir ist es wirklich außerordentlich wichtig, den Menschen zu erklären, was wir tun, weil ich weiß ja, dass das, was wir tun, eine sehr komplexe Materie ist und dass viele es nicht verstehen. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo die Inflation eben so unerträglich hoch ist und viele Menschen darunter leiden, ist es noch wichtiger geworden, zu erklären, was wir tun können, was wir aber auch eben nicht tun können.
Was können Sie nicht tun?
Ja, wir können zum Beispiel nicht die Energiepreise nach unten bringen. Das sind typischerweise eben Preise, die auf Weltmärkten bestimmt werden. Und da hat die Geldpolitik einen vergleichsweise kleinen Einfluss drauf. Aber wir haben natürlich auch sonst, wir haben ein sehr enges Mandat. Wir haben eine Aufgabe, das ist die Preisstabilität. Und andere Dinge wie Verteilungsprobleme oder die grüne Wende der Wirtschaft, das sind natürlich Dinge, die Politik machen muss.
Wie gut, dass wir in dieser Sendung auch ein bisschen immer über den Gast selbst reden, jetzt über Isabel Schnabel. Ihr Weg, geboren in Dortmund, im Pott, da geht es eher bodenständig zu. Wie sind Sie aufgewachsen?
Ich würde sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen in einem Akademikerhaushalt. Ich bin mit sehr viel Liebe aufgewachsen. Ich hatte einen großen Bruder, mit dem habe ich mich natürlich auch ab und zu gestritten. Es war eigentlich eine sehr unbeschwerte Kindheit und Jugend. Ich habe dann auch, als ich Teenager wurde, habe ich auch gerne gefeiert. Aber ich war auch immer sehr engagiert in der Schule. Also ich habe die Schule sehr ernst genommen, war fleißig und zielstrebig. Also
altehrwürdiges Gymnasium von 1543 habe ich nachgeschlagen. Sieht man das noch irgendwo, also Lernen hinter dicken Mauern, sieht man das? Dieses Alter, das war eins der ältesten Gymnasien in Deutschland.
Ja, also das Gebäude war natürlich nicht so alt und Sie müssen sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass es irgendwie ein altes Schloss oder sowas gewesen wäre. Also so toll war das Gebäude ehrlich gesagt nicht. Es war halt das humanistische Gymnasium in Dortmund, das heißt, ich habe eben auch dann als erste Fremdsprache Latein gehabt. Aber ansonsten, es war eine ganz normale Schule mit ganz normalen Schülerinnen und Schülern.
Ich dachte nur 1543, das ist ja auch eher Burg als Schloss. Ne? Hätte ja sein können, dass davon noch was übrig ist.
Nein, leider nicht.
Vorbild Großmutter, warum?
Ja, also ich hatte eine ganz, ganz tolle Großmutter, die mich als Person immer sehr beeindruckt hat. Sie hat ein sehr schweres Leben gehabt. Sie hat also sehr früh ihre Mutter verloren. Sie hat ihren ersten Ehemann im Zweiten Weltkrieg verloren, hatte dann ein kleines Kind. Meine Mutter hat später dann nochmal ihren zweiten Ehemann verloren und trotzdem war meine Großmutter, die eben viele Chancen nicht hatte, die ich später dann hatte, war eine so beeindruckende Person, die so viel zu sagen hatte und mir so viel mitgegeben hat an Lebensweisheit.
Viel eingesteckt und den Optimismus behalten. Hat sie noch mitbekommen, dass aus Ihnen was geworden ist?
Ja, sie hat zumindest die Anfänge noch mitbekommen. Also was mir eigentlich besonders wichtig war, dass sie die Geburt meiner ersten Tochter noch mitbekommen hat. Und sie wusste, dass ich auf dem Weg dahin war, Professorin zu werden. Sie hat immer zu mir gesagt, mach den Professor. Sie fand das irgendwie toll.
Mach den Professor.
So hat sie das, mal ausgedrückt. Ja. Und sie hat mir das zugetraut. Sie hat mir vieles zugetraut. Das hat mir auch Vertrauen gegeben. Und sie war einfach eine kluge Frau und ich habe immer gesagt, als sie nicht mehr gelebt hat, habe ich mich manchmal gefragt, was hätte meine Oma jetzt in dieser Situation gesagt, was hätte sie mir geraten? Und das, was mich immer ein bisschen betrübt hat, war, ich wusste es nicht, weil sie war halt immer so überraschend in dem, was sie geantwortet hat, wenn man ihr Fragen gestellt hat.
Aber auch nicht schlecht, wenn sie das weitergibt, bleibt man flexibel. Ist absolut. Auch was dran. Frau Schnabel, Einser-Abi, Jahrgangsbeste im Studium, Professorin, Großmutter, Vorgabe erfüllt, Sachverständigenrat, jetzt EZB. Also ehrgeizig sind Sie schon, oder?
Ehrgeizig war ich immer.
Was ist für Sie Ehrgeiz und was ist für Sie Erfolg? Was treibt Sie an?
Mich treibt an, dass ich Dinge, die ich tue, mit ganzem Herzen tue und dass ich sie gut mache. Also ich habe einfach einen sehr hohen Anspruch an mich. Ich möchte die Dinge, die ich tue, einfach gut tun.
Was mich erstaunt hat, ich gehe noch mal ein bisschen zurück, Einser Abi, da ist ja fast so der Gedanke, die muss Medizin studieren. Sie haben eine Banklehre gemacht. Das ist dann auch vor dem Hintergrund, was dann geworden ist, eigentlich ein bisschen überraschend.
Ja, damals war es tatsächlich so, dass man immer gesagt hat, wenn jemand ein Einser-Abi macht, dann muss man Medizin studieren. Irgendwann wollte ich das natürlich auch mal. Als kleines Mädchen wollte ich mal Tierärztin werden. Aber das war nicht das, was mich interessiert hat. Und ich wusste ehrlich gesagt damals auch noch gar nicht so genau, was mich interessiert. Ich hatte mal überlegt, dass ich vielleicht was mit Wirtschaft mache. Aber wir haben das in der Schule ja nie kennengelernt. Deshalb wusste ich auch nicht, was das genau bedeutet. Und dann war es letztlich so, dass mein Vater mir empfohlen hat, diese Banklehre zu machen. Und ich bin da vielleicht ein klein bisschen halbherzig in diese Banklehre gegangen, wusste aber ja immer, dass ich danach studieren wollte.
Ach, das stand fest.
Das stand fest. Mhm. Ich wusste noch nicht genau was. Und dann hatte ich eben das Glück, dass ich in dieser Banklehre diesen tollen Berufsschullehrer hatte, der dann eben auch VWL unterrichtet hat, Volkswirtschaftslehre. Und da wusste ich dann plötzlich, dass das mein Traumstudium ist. Und das hat sich dann auch bewahrheitet.
Kann man ohne Modelle und ohne Zahlen erklären, was an der Volkswirtschaft so begeistern kann?
Ja, das, also die Volkswirtschaftslehre, die bietet ja eigentlich ein, kann man sagen, ein Denkmodell, wie man die Wirtschaft als Ganzes verstehen kann. Und mit diesem Denkmodell kann man eben auch ganz viele Dinge erklären. Also nicht nur so diese klassischen wirtschaftlichen Phänomene, sondern natürlich auch dann Dinge wie Ungleichheit, wie was kann man gegen den Klimawandel tun und so weiter. Es ist ein sehr flexibles Denkmodell, ein faszinierendes, logisches, mathematisch fundiertes Denkmodell, das aber dann natürlich auch unglaublich große gesellschaftliche Relevanz hat.
Also immer der Vogelflug, ne? Wenn man das schnelle Geld machen will, studiert man wahrscheinlich eher Betriebswirtschaft.
Das ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach, aber natürlich hat man in der Volkswirtschaftslehre immer auch den Blick auf das große
das
Ganze.
Das eine ist der Überflug, und das andere ist in einem Unternehmen erfolgreich werden.
Das hat mich natürlich auch fasziniert, weil mich immer das große System fasziniert hat und die Zusammenhänge. Aber man guckt natürlich schon auch das Kleine an und wie dann aus dem Kleinen das Große sozusagen wird. Das spielt natürlich dann auch eine ganz wichtige Rolle.
Ich war ein bisschen geplättet, Frau Schnabel. Sie haben über Finanzkrisen geforscht und wollten dazu 2007 eine Vorlesung anbieten. Und da hat man ihnen sinngemäß gesagt, das interessiert doch keinen. 2007 Finanzkrisen brauchen wir nicht, ist ja alles gut. Und dann 2008 Lehman-Pleite, Griechenland und auch Europa mit im großen Strudel. Da waren sie plötzlich die Frau der Stunde. Hand aufs Herz, war das Glück oder haben sie das Thema vorausgeahnt?
Nein, das war natürlich Glück. Aber das war das Thema, das mich schon im Studium fasziniert hat. Und mein späterer Doktorvater hat dann damals zu mir eben gesagt, ja, wenn Sie sich mit Finanzkrisen beschäftigen möchten, dann müssen Sie eigentlich in die Wirtschaftsgeschichte gucken. Und das war eigentlich eine ganz tolle Empfehlung, weil ich habe mich ja dann auch in meiner Promotion sehr intensiv eben auch mit Wirtschaftsgeschichte beschäftigt. Und
mit Tulpenzwiebeln.
Ja, auch mit Tulpenzwiebeln.
Der Tulpenwahn. Genau. Da waren irgendwann Tulpen so teuer, dass sie kein Mensch mehr bezahlen konnte.
Ja, das war ein Spekulationsobjekt. Aber der Punkt, der mir wichtig ist, ist, dass man, wenn man einen Blick in die Wirtschaftsgeschichte hat, dann sieht man eben auch, dass viele Dinge, die man im Moment vielleicht für sehr unwahrscheinlich hält, dass die eben dann doch auch wiederkommen können. Und das ist vielleicht, weil wir ja gerade über die Inflation gesprochen haben, ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, dass selbst wenn man jetzt vielleicht 10 Jahre eine sehr, sehr niedrige Inflation hatte, dass das natürlich nicht bedeutet, dass die Inflation nicht plötzlich doch wieder sehr hoch werden kann.
Bringt natürlich im Umkehrschluss auch den schönen Gedanken, es geht alles auch wieder vorbei.
Ja, das
kann aber dauern.
Die entscheidende Frage ist tatsächlich dann, wie lange dauert das und vor allen Dingen, was kann man dafür tun, damit es schneller vorbeigeht?
Isabel Schnabel hat eine große Karriere gemacht als Ökonomin. Heute ist sie Mitglied im Direktorium der EZB. Sie ist verheiratet mit einem Ökonomieprofessor und sie hat 3 Töchter. Frau Schnabel, wie oft wird Professor Reinhold Schnabel eigentlich gefragt, wie er das alles, Familie und Karriere, wie er das überhaupt wuppt?
Ja, wahrscheinlich nicht so häufig wie ich.
Wie oft sind Sie es gefragt worden?
Ich werde sehr häufig gefragt, aber mich stört das nicht so sehr, weil ich finde, das ist eine sehr relevante Frage. Und viele junge Menschen und vor allen Dingen viele junge Frauen stellen sich genau diese Frage. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt sehr froh darüber, da dann auch meine Sicht der Dinge kundzutun.
Führen Sie eine arbeitsteilige Ehe?
Ich denke, jeder führt eine arbeitsteilige Ehe, aber bei uns hat sich die Arbeitsteilung im Laufe der Jahre immer mal wieder in die eine oder andere Richtung verschoben. Und im Moment, dadurch, dass ich jetzt in der Woche eben in Frankfurt bin und nicht mehr zu Hause, ist es natürlich so, dass mein Mann da einen sehr großen Teil der Arbeit jetzt mit den Kindern und mit dem Haushalt dann übernimmt.
Ist das irgendwie festgelegt? Wer macht was? Dass es irgendwann auch reibungslos läuft. Man kann ja im Alltag nicht jeden Kram diskutieren, heißt das Wort.
Ja, klar. Also ich habe natürlich auch meine Aufgaben. Ich mache am Wochenende mache ich die Wäsche. Ich kümmere mich typischerweise um die Schule, also um das Lernen in der Schule bei den beiden. Also die Große ist jetzt sowieso aus dem Haus. Bei der zweiten Tochter ist das auch nicht mehr so nötig. Bei der Kleinen helfe ich aber immer noch ein bisschen bei der Vorbereitung auf die Klassenarbeiten.
Zwei Karrieren, drei Töchter, das geht nur mit viel Unterstützung. Wem sind Sie dankbar?
Oh, ich bin ganz, ganz vielen Menschen dankbar. Ich bin meinen Eltern natürlich dankbar, die mich natürlich irgendwie auch zu der Person gemacht haben, die ich bin. Ich bin meinem Mann unendlich dankbar, der mir immer den Rücken freigehalten hat. Ich bin unserer Kinderfrau sehr dankbar, die jetzt seit über 18 Jahren bei uns ist. Und ich bin auch meinem Doktorvater dankbar, ohne den, glaube ich, meine Karriere so auch nicht denkbar gewesen wäre.
Die Kinderfrau gehörte zur Familie, nicht? Oder gehört zur Familie?
Ja, die wohnt nicht bei uns, aber die ist ein ganz wichtiger Teil der Familie. Die ist eben zu uns gekommen, als unsere älteste Tochter 6 Wochen alt war. Und die war eigentlich immer wie eine zweite Mutter für unsere Kinder.
Waren Sie je eifersüchtig auf die Kinderfrau? Denn wenn man eine solche Karriere macht, dann heißt das natürlich, kann man drehen und wenden, wie man will, weniger Zeit mit den eigenen Kindern. Das ist so.
Das ist natürlich so. Und am Anfang habe ich schon manchmal etwas damit gehadert, weil ich auch gesehen habe, wie sehr meine erste Tochter eben unsere Kinderfrau geliebt hat. Und ich habe dann eine kleine Weile gebraucht, um zu verstehen, dass das eigentlich das Beste war, was mir passieren konnte, weil meine Kinder eben glücklich waren, auch wenn ich nicht da war, weil sie unsere Kinderfrau hatten. Und man lernt dann sehr schnell, dass die Kinder mich nicht weniger lieben, weil sie eine andere Person auch lieben.
Volkswirtschaft, Frau Schnabel, ist kein Frauenfach bis heute. Wie oft sind Sie heute noch die Einzige in der Runde? Oder jetzt mit Frau Lagarde sind Sie zu zweit, immerhin, das ist ja schon viel.
Genau. Ja, man ist nicht mehr ganz so häufig die Einzige, aber es ist nach wie vor natürlich so, dass der Frauenanteil erschreckend gering ist. Und das ist etwas, was mich immer umgetrieben hat und das ist gar nicht so leicht zu ändern. Es hat sie ein bisschen was getan, aber längst nicht so viel, wie ich mir wünschen würde.
Ich habe mal nachgeschaut, als Sie wirtschaftsweise wurden, ich glaube 2014 war das, da waren Sie beim Amtsantritt die dritte Frau in 50 Jahren. Also man muss nicht Feministin sein, um das ein bisschen peinlich zu finden, oder?
Ja, und das habe ich aber in ganz vielen anderen Kontexten ebenso erlebt. Es gab nach wie vor auch viele Gremien, in denen es gar keine Frauen gab. Das hat sich jetzt, inzwischen achtet man da etwas besser drauf. Auch an den Universitäten wird bei Berufung natürlich mehr drauf geachtet. Aber da ist nach wie vor ein unglaublicher Nachholbedarf.
Und wie haben Sie die berühmten, ich sag mal, Old Boys Network, wie haben Sie die umschifft?
Ja gut, zunächst mal darf man sie natürlich nicht umschiffen, sondern man muss versuchen, irgendwie auch Teil von Netzwerken zu sein. Ich muss gestehen, ich habe das am Anfang massiv unterschätzt und habe vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich in manche Netzwerke trotzdem reingekommen bin, die natürlich häufig sehr männerdominiert waren. Aber ich glaube, das ist ja einer der Fehler, den Frauen machen, dass sie nicht verstehen, wie wichtig Netzwerke sind. Und insofern, glaube ich, darf man die Netzwerke jetzt auch nicht wirklich umschiffen. Aber wir müssen natürlich auch, als Frauen müssen wir auch eigene Netzwerke gründen. Und das passiert ja auch immer mehr. Und das macht auch viel Spaß. Ich mache das auch selbst. Das machen wir sogar jetzt auch im Zentralbanken-Kontext.
Macht Spaß. Das heißt, so ein bisschen auch aushebeln. Dann frage ich mich, welche Arten des vor sich hingockelns kennen Sie? Und welche kontern Sie besonders gerne?
Also ich weiß gar nicht. Es ist jetzt heute eigentlich nicht mehr so, dass man direkt konfrontiert wird, zum Beispiel mit frauenfeindlichen Aussagen. Das passiert eigentlich sehr, sehr selten. Das ist viel subtiler, dass es einfach für Frauen häufig nach wie vor sehr viel schwieriger ist, wichtige Positionen zu erreichen, weil die Mechanismen, die eben da laufen, die sind von Männern für Männer gestaltet worden.
Subtiler heißt, merkt Frau erst hinterher?
Ja, vielleicht merkt man es manchmal gar nicht. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen aus der Wissenschaft. Da ist es zum Beispiel so, dass dass früher die Forschungsseminare, in denen man ja seine Arbeiten vorstellen muss, die waren immer durch eine sehr aggressive Gesprächskultur gekennzeichnet. Und ich habe mich da zum Teil sehr unwohl gefühlt. Aber ich habe dann gar nicht so gemerkt, dass das auch ein Mechanismus war, der dann manche Frauen davon abgehalten hat, eben keine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, weil sie sich das einfach so auch nicht antun wollten.
Haben Sie dann mitgeboxt oder eher japanisch den Angriff abfangen, so wie im Judo?
Ja, ich glaube, ich habe schon wahrscheinlich eher mitgeboxt und das musste man vermutlich auch, um da dann auch entsprechend anerkannt zu werden. Aber ich habe mich dann auch dafür eingesetzt, dass sich das eben geändert hat.
Professor Isabel Schnabel ist zu Gast, Uniprofessorin, Mitglied im EZB-Direktorium, Inflationsbekämpferin. Im Moment nehme ich an, reicht die Arbeit für 25 Stunden am Tag. Was machen Sie, wenn Ihnen mal alles über den Kopf wächst?
Ja, das passiert natürlich zuweilen, gerade in diesen sehr, sehr schwierigen Zeiten. Und Sie hatten es ja ganz zu Beginn erwähnt, ich folge dann dem Beppo-Straßenkehrer-Prinzip. Und Sie erinnern sich vielleicht an das Kinderbuch Momo, wo dieser Beppo-Straßenkehrer vorkommt. Und das Beppo-Straßenkehrer-Prinzip bedeutet, also dass man sich eben nur den Laubhaufen anguckt, der gerade vor einem liegt, und den wischt man zur Seite und man betrachtet eben nicht das Ende der Straße, das noch vor einem liegt, weil einem dann ja bewusst wird, dass man das vielleicht alles gar nicht schaffen kann. Wenn man sich aber den kleinen Laubhaufen vornimmt, dann kann man viel leichter mit den vielen Aufgaben umgehen.
Sonst ist man in der Gefahr, gar nichts zu tun, ne? Und einfach auf die Aufgaben zu starren und gelähmt zu sein.
Ja, vor allen Dingen führt das dann zu einem großen Stress, zu einem Unwohlsein. Und ich muss sagen, ich schaffe es so, eigentlich mit der ganzen vielen Arbeit trotzdem zurechtzukommen und auch mit großer Freude zur Arbeit zu kommen.
Beppo Straßenkehrer ist ein sehr kluger Mann und Momo eines der klügsten Bücher überhaupt. Und ja, nicht nur für Kinder, eigentlich auch für Erwachsene. Isabel Schnabel, ich bedanke mich für dieses Gespräch, auch dass Sie es heute geführt haben, inmitten all der Turbulenzen von Inflation und Leitzinserhöhung. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr. Alles Gute.
Vielen Dank, Frau Zimmer, hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Ich wünsche uns, dass Sie Erfolg haben, weil wir können weniger Inflation wirklich brauchen. Jeder Einzelne. Danke.
Darauf können Sie sich verlassen.